Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIPFM-Ausgabe vom 9. November. Am Mikrofon begrüßt euch Jochen von Radio Unerhört Marburg. Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes. Geht das überhaupt? Oder hebt eine Kontrolle das Geheime gänzlich auf? Streubomben, zurzeit ein Thema bei der UNO in Genf. Einen Ächtungsvertrag gibt es schon, jetzt soll noch auf UN-Ebene nachgelegt werden, damit alle Länder auf Streubomben verzichten. Ein weiterer Castortransport steht vor der Tür. Damit ist auch die Frage nach dem Umgang mit dem Atommüll wieder auf der Tagesordnung. Wir stellen die Frage nach dem sicheren Endlager. Gibt es das? Eine Zone für Wohnexperimente in Bern? Was verbirgt sich dahinter? Dieser Frage werden wir im letzten Beitrag dieser ZIPFM-Ausgabe nachgehen. In einer Demokratie sollte ein Geheimdienst nicht einfach so tun dürfen, ohne irgendeine Art von Kontrolle. Allerdings läuft die Veröffentlichung sämtlicher Tätigkeiten von Diensten einer geheimen Arbeit zuwider. Daher gibt es in der Bundesrepublik Deutschland das parlamentarische Kontrollgremium mit Schweigepflicht. Es soll also den Verfassungsschutz des Bundes, den militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst kontrollieren. Aber wie funktioniert dieses Gremium? Wie arbeitet es? Und ganz besonders, lassen sich Geheimdienste überhaupt überwachen? Christian Ströbele im Gespräch.
Das parlamentarische Kontrollgremium der BRD besteht zurzeit aus 11 Abgeordneten, vom Parlament gewählt. Die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums, kurz PKG, treffen sich einmal im Monat, bei Bedarf aber auch schon mal zweimal die Woche. Getroffen wird sich an einem geheimen Ort, der keine Fenster hat und abhörsicher ist. Klar, es geht ja um die Untersuchung der Geheimdienste und um deren Tätigkeiten. Dort kommen dann Bundesregierung und Dienste zu Wort. Sie berichten von der geheimdienstlichen Arbeit. Das Kontrollgremium kann nachfragen. Hans-Christian Ströbele sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und ist dienstältestes Mitglied des Kontrollgremiums. Er bestätigt, dass das Kontrollgremium damit darauf angewiesen ist, dass ihnen von den Geheimdiensten selbst erzählt wird, was sie überprüfen sollten.
Grundsätzlich ja. Die müssen nach dem Gesetz über besondere Vorkommnisse von sich aus berichten, die Bundesregierung und die Dienste. Und wir können eben nachfragen. Wir können auch selbst Tagesordnungspunkte bestimmen. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir Hinweise aus den Diensten bekommt und dann sagen wir, zu dem Punkt hätten wir gern einen Bericht. Und dann können wir darüber hinaus Akten einsehen, das ist manchmal ein halber Meter Akten, manchmal auch mehr. Und wir können in ganz besonderen Fällen einen Sachverständigen beauftragen, der dann mit Hilfskräften bestimmte Sachverhalte aufklärt. Zum Beispiel ging es mal darum, dass der Bundesnachrichtendienst auch Journalisten bespitzelt haben sollte und auch Journalisten eingesetzt haben sollte in Deutschland. Da haben wir dann Sachverständigen beauftragt, der uns dann sehr detaillierten Bericht geliefert hat. Und auf der Grundlage dieses Berichtes haben wir uns die Leute dann zur Brust genommen.
Aber erstmal nochmal, woher haben Sie denn diese Information oder diesen Hinweis bekommen, dass der Dienst das macht?
Also es ist tatsächlich so, dass wir sehr darauf angewiesen sind, dass die investigativ arbeitenden Journalisten Sachverhalte erfahren, dass sie das uns mitteilen oder in die Zeitung schreiben oder in den Medien senden. Und dann gehen wir der Sache nach, dass wir selber von uns aus jetzt zum Dienst hingehen, was wir könnten, und sagen, jetzt zeigen Sie, machen Sie mal den Schrank auf, ich möchte mal nachgucken, was ist denn da. Das ist bisher nach meiner Kenntnis nicht vorgekommen.
Würde das gehen? Weil ich meine, so ist natürlich so ein bisschen die Geheimdienste, ich meine, sind nicht umsonst Geheimdienste, die arbeiten eben im Geheimen und wollen sicher nicht alles Ihnen verraten. Das müsste ja eigentlich auch mal so gehen, dass man sagt, was haben Sie denn an dem und dem Tag gemacht, oder?
Das ist theoretisch möglich. Also das Gremium hat die Berechtigung, auf Mehrheitsbeschluss des Gremiums auch unangemeldet irgendwo zu erscheinen und die Vorlage von Unterlagen zu verlangen oder dass man mit Leuten reden kann. Aber das wird eigentlich nicht gemacht, sondern wir warten immer auf Anlässe, um dann konkreter vorgehen zu können. Weil Sie müssen sehen, also der Bundesnachrichtendienst hat viele tausend Mitarbeiter. Wenn Sie da in das große Gelände, wo die heute sind, noch in Pullach bei München hingehen und sagen, jetzt möchte ich mal in das und das Haus und das und das Zimmer oder in die und die Abteilung rein, das bringt wahrscheinlich gar nichts.
Das parlamentarische Kontrollmedium ist ja dazu da, dass eben der Geheimdienst kontrolliert werden kann. Aber es ist schon eine schwierige Angelegenheit, oder? So einen Dienst wirklich kontrollieren zu wollen.
Das ist ganz, ganz schwierig und man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass wir dann nun alles kontrollieren und aufdecken, was passiert. Das sind immer nur kleine Einblicke, viel mehr ist dann nicht möglich. Aber manchmal nehmen wir besondere Ereignisse auch zum Anlass, dass der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsausschuss einrichtet.
Eigentlich haben Sie doch eine Schweigepflicht. Ich meine, Sie kriegen was raus, dürfen Sie aber eigentlich nicht verraten.
Ja, das ist richtig. Wir haben eine absolute Schweigepflicht. Wir dürfen über das, was in dem Gremium besprochen wird, nichts nach außen mitteilen. Es gibt allerdings eine Ausnahme. In den Fällen, wenn das Gremium mit 2/3 Mehrheit beschließt, dass zu bestimmten Untersuchungen, die wir vorgenommen haben, wo wir es für nötig halten, die Öffentlichkeit zu informieren, da kann das Gremium beschließen, eine Stellungnahme öffentlich zu machen und es gibt auch die Möglichkeit, dann Minderheitenvoten, das heißt abweichende Meinungen zu der Stellungnahme der Mehrheit des Ausschusses, gibt es ja häufig unterschiedliche Einschätzungen, dann nach außen zu bringen. Also es gibt inzwischen Ansätze von Transparenz, sage ich mal. Sehr viel mehr ist das nicht. Ich setze mich sehr dafür ein, die Arbeit der gerade dieser Geheimdienste sehr viel transparenter zu machen.
Und gab es denn schon Themen, die Sie versucht haben, wo Sie versucht haben, mehr Informationen zu bekommen, wo klar war, das darf nicht in die Öffentlichkeit und Sie müssen damit schlecht schlafen?
Das ist richtig. Das ist sogar die Regel. Also das, was wir so monatlich hören, da gibt es natürlich immer wieder Sachen, wo ich mich frage, muss das nicht auch in die Öffentlichkeit? Und wir waren jetzt gerade in den USA und haben uns angeguckt, wie da die Kontrolle geschieht. Und ich muss sagen, da ist vieles, was ich keinesfalls in Deutschland haben will mit den Geheimdiensten. Aber bei den Kontrollmöglichkeiten und bei der Transparenz der Dienste und auch Transparenz der Kontrolle sind die Amerikaner uns weit voraus. Da gibt es vom Kongress mehrere solche Kontrollgremien für die verschiedenen Bereiche. Und die arbeiten zum Beispiel auch öffentlich. Also die machen öffentliche Anhörungen, öffentliche Hearings zu bestimmten Komplexen, zu bestimmten Fehlentwicklungen. Sowas wünsche ich mir zum Beispiel in Deutschland auch.
Und wenn das hier dann doch nicht so richtig geht, würden Sie denn sagen, trotz allem, das Gremium hat einen Zweck? Also er kann seinen Zweck erfüllen, sagen wir es eher so?
Das Gremium hat, wie auch parlamentarische Untersuchungsausschüsse, eher, ich nenne das immer, eine erzieherische Wirkung. Wir können sicher die riesigen Verzweigungen der Dienste nicht alle kontrollieren. Aber wenn die Mitarbeiter dort damit rechnen müssen, wie das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, dass sie sich vor dem Gremium oder auch vor einem auch öffentlich tagenden Untersuchungsausschuss für ihr jeweiliges Tun rechtfertigen müssen, dass sie erklären müssen und wie konnten sie dazu kommen und wer hat ihnen dafür die Anweisung gegeben und wieso haben sie das nicht alles ganz anders gemacht, das wirkt in die Dienste rein, dann merken die, mein jeweiliges Handeln, was ich als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes zum Beispiel vornehme, das könnte auch mal in einem solchen Gremium aufschlagen. Und ich glaube, das bewirkt, dass man sich dann dreimal überlegt, ob man das so oder so macht.
Und Sie haben schon das Gefühl, die Geheimdienste nehmen das Kontrollgremium ernst. Also Sie sagen nicht, ach, da kommt mal wieder der Ströbel, der will was Lustiges wissen. In die Öffentlichkeit kommt es am Schluss eh nicht. Also Sie glauben schon, dass Sie das ernst nehmen.
Nein, nein, diese erzieherische oder man kann auch sagen Fernwirkung, das wird ernst genommen. Das kriegen wir durch Rückmeldungen aus den Diensten immer hin geht es ja dann bei den Beamten und Angestellten, die da arbeiten, jeweils um ihre Karriere oder um ihren Job möglicherweise, wenn sie was falsch machen. Also ich will das nicht überschätzen, aber es ist keinesfalls so, dass das einfach nur zum Amüsement der Dienste gemacht wird.
Ein Gremium, was zwar kontrollieren soll, aber einer absoluten Schweigepflicht unterliegt, scheint hier erstmal eher ein Papiertiger zu sein. Komplett transparente Geheimdienste wären für eine Demokratie wohl eher angebracht. Stellt sich dann vielleicht die Frage, ob es überhaupt noch Geheimdienste sind oder ob es sie braucht. Aber laut Hans-Christian Ströbele scheint das parlamentarische Kontrollgremium ja doch zumindest eine kleine Wirkung erzielen zu können. Angewiesen ist es bei seiner Arbeit jedoch insbesondere auf investigativen Journalismus. Das Problem hierbei ist dann wohl, dass sowohl von kommerziellen als auch von öffentlich-rechtlichen Medien immer weniger Geld für solch eine zeitraubende Arbeit ausgegeben wird.
Kriegswaffen gehören wie der gesamte Krieg an sich eigentlich verboten. Aber es gibt besonders heimtückische Waffen, die die Zivilbevölkerung in besonderem Maße gefährden. Minen als einer dieser Waffen sind mittlerweile international geächtet. Doch wie sieht es mit Streubomben aus? Über die Hintergründe einer derzeit laufenden Verhandlung bei der UNO in Genf sprach Lora München mit der Sprecherin von Handicap International, Dr. Eva-Maria Fischer.
Es ist so, dass es schon seit vielen Jahren in Genf bei den UN-Waffenkontrollverhandlungen immer wieder um Streubomben geht. Man versucht da eigentlich mit dem Ziel, den humanitären Folgen von Streubomben zu begegnen, Einschränkungen, irgendwas in Richtung Verbot oder Einschränkungen für die Nutzung von Streubomben zu erreichen. Und 2006 schon war relativ deutlich geworden, dass da sich wirklich nichts weiter bewegt. Deshalb ist eben außerhalb dieser UN-Waffenkontrollverhandlungen seither in Oslo der sogenannte Oslo-Vertrag über ein Verbot von Streubomben entstanden, der mittlerweile immerhin von 111 Staaten unterschrieben wurde. Jetzt ist aber wieder das Thema Streubomben in Genf zur Debatte. Und zur Debatte steht ganz konkret ein sogenanntes Protokoll, das verabschiedet werden soll, das ein paar Regulierungen zu Streubomben enthält. Und wenn dieses Protokoll in dieser Form wirklich verabschiedet würde, hieße das, es gäbe neben dem besagten Oslo-Vertrag eine zweite internationale Norm zu Streubomben.
Die Problematik von Streubomben ist ja das, dass die Zivilbevölkerung sehr stark betroffen ist, so ähnlich wie das ja bei Landminen der Fall ist. Und Landminen sind ja mittlerweile international geächtet. Unterscheiden sich denn die Streubomben eigentlich so wesentlich von den Landminen? Könnte man das nicht einfach übernehmen?
Sie unterscheiden sich insofern, dass Landminen so gedacht sind, dass sie durch ihr Opfer ausgelöst werden praktisch, während Streubomben sind letztlich Bomben, die zunächst mal eine Erstschlagwirkung haben, wie jede andere Bombe auch. Und diese Wirkung, die sie sehr ähnlich zu Landminen macht, die entsteht erst in einem zweiten Schritt, indem ich Streubomben, also beziehungsweise die Munitionen, die sich in den Streubombenbehältern befinden, extrem viele Blindgänger in der Regel hinterlassen. Und diese Blindgänger sind letztlich so klein und so leicht auslösbar wie Landminen und wirken dann langfristig so wie Landminen. Und das ist das, was es vergleichbar macht.
Was kann man denn jetzt tun, damit diese Waffen nicht mehr verbreitet werden? Werden die denn in der Bundesrepublik hergestellt?
Nicht mehr, weil es eben diesen Oslo-Vertrag gibt. Das war ein großer Erfolg, der nicht zuletzt einer großen internationalen Kampagne zu verdanken ist, dass dieser Vertrag zustande kommt. Und durch diesen Vertrag ist unter anderem für Deutschland, aber auch für die meisten anderen EU-Staaten und die meisten anderen NATO-Staaten sind Streubomben verboten. Das heißt, die Produktion dieser Waffen, der Einsatz dieser Waffen, die Lagerung, der Transport, der Handel damit. Das, was immer ein Manko war bei diesem Vertrag und auch immer so ein bisschen in Frage gestellt hat, war, dass eben die ganz Großen, die Streubomben bisher eingesetzt haben, wie zum Beispiel die USA, nicht dabei waren. Das gilt aber genauso für den Landminenverbotsvertrag und leider viele andere internationale Verträge. Es ist eben so, dass wenn man jetzt über 100 Staaten international sagen, diese Waffen sind für uns tabu, dann gehen wir davon aus, dass es langfristig auch eine Wirkung hat auf diese Staaten, die diese Verträge nicht unterschrieben haben. Und wir haben eben Angst um diese Tabuwirkung, wenn jetzt hier ein schwaches, lasches Protokoll in Genf verabschiedet werden soll.
Am Donnerstag findet darüber auch eine Entscheidung im Bundestag statt.
Es ist ein relativ einfacher Antrag, den die Grünen da einbringen, indem es einfach darum geht, wir wollen die deutsche Regierung dazu auffordern, dass sie diesem geplanten Protokoll in Genf nicht zustimmt.
Was kann man tun, um die Regierung zum Einlenken zu bewegen?
Ja, wir haben überlegt, ob wir auf unserer Kampagnenseite eine Mail-Aktion starten. Jetzt sind wir momentan von der internationalen Streubombenkampagne dabei mit Avaaz, dem berühmten Petitionsnetzwerk, das ja international funktioniert und sehr gut funktioniert, zu verhandeln. Und da wird hoffentlich morgen oder übermorgen eine Avaaz-Petition zu dem Thema international rauskommen. Und die kann man natürlich unterstützen. Und die werden wir dann ganz sicher auch bewerben auf unserer Kampagnenseite www.streubomben.de.
Welche Kriterien muss ein Endlager für Atommüll haben? Gibt es überhaupt so etwas wie ein Endlager? Peter Dickel von der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad im Interview bei Radio Dreieckland über die Atommüllproblematik.
Da sind kommunale Gebietskörperschaften und Gewerkschaften und Firmen und Verbände und alles Mögliche, natürlich auch viele Einzelpersonen aus der Standortregion Asse 2, Morsleben, Schacht Konrad. Und wir arbeiten gemeinsam gegen diese Art mit Atommüll umzugehen. Und versuchen auch darzustellen, das ist uns auch ganz wichtig, dass die Mehrheit der Bevölkerung insgesamt gegen Atomenergie ist und nicht nur gegen einzelne Standorte.
Nun hat die Regierung uns ja ein Ausstiegspaket geschnürt, um uns ruhig zu halten. Also was ist von diesem Ausstieg zu halten aus eurer Sicht?
Naja, es ist natürlich kein Ausstieg. Ich meine, dass überhaupt eine schwarz-gelbe Regierung mal so mitten aus dem Handgelenk 8 Atomkraftwerke stilllegt, hat ja nicht unbedingt was mit, hat nicht die Ursache in Fukushima, sondern darin, dass es vorher massivste Proteste gegeben hat und sie an ihren Laufzeitverlängerungen nicht festhalten konnten. Aber das Problem besteht weiter. Der Atommüll wird weiter produziert, die Anlagen laufen weiter, Uran wird weiter transportiert. Es gibt internationale Förderungen von Atomprojekten und. Also das Problem ist lange noch nicht zu Ende. Es gibt nicht einen wirklichen Ausstieg und selbst wenn es ihnen eines Tages geben wird, bleibt uns natürlich für Jahrhunderttausende und Millionen der Atommüll und dafür gibt es nun gleich gar keine Lösung.
Die Anti-Atom-Gruppe Ausgestrahlt ruft zu Protesten nach Gorleben auf unter dem Motto ein ungeeignetes Endlager verhindern. Dass Gorleben ungeeignet ist, das ist schon in den 70er Jahren von Wissenschaftlern gesagt worden. Aber was wäre denn ein geeignetes Endlager?
Naja, es gibt keins. Also das ist natürlich auch die Krux. Es treffen sich ja jetzt am nächsten Freitag der Bundesumweltminister Röttgen und McAllister Niedersachsen und Kretschmer Baden-Württemberg und werden über eine neue Endlagersuche beraten. Und das suggeriert ja, es würde im Prinzip klar sein, wie es geht. Man müsste jetzt nur den richtigen Standort haben und das ist natürlich völliger Unfug, weil das haben wir hier unmittelbar vor Ort in der Region Braunschweig mit der Asse 2 ja erlebt, dass das banale Problem ist, diese ganze Frage der Langzeitsicherheit kann man nicht nachweisen, sondern beruht auf Prognosen. Und wir erleben bei der Asse, dass schon nach 2, 3, 4 Jahrzehnten im Grunde genommen eine Prognose, die eigentlich mal für Hunderttausende von Jahren angelegt waren, man merkt, dass sie nicht eingetroffen ist. Das heißt, man muss heute erkennen, alles, was bisher geplant worden ist, hat nicht funktioniert und man muss eigentlich zurück auf Null. Und die Frage, wie man langfristig, langzeitig den Atommüll sicher verwahren kann, völlig neu klären. Wobei völlig klar ist, wenn man weiß, es geht nicht wirklich, dann müsste man eigentlich erstmal aufhören, neuen Atommüll zu produzieren.
Das war ja bisher auch die Krux, es gab keinen Entsorgungsnachweis, also eigentlich hätte man schon längst aufhören müssen damit.
Naja, das ist ganz elegant, das ist sozusagen rechtlich gelöst. Der Entsorgungsnachweis besteht aus was sehr Banalem, wo man normal mit normalen Menschen wahrscheinlich nicht drauf kommen würde. Nämlich die Entsorgung deutscher Atomkraftwerke gilt dann als gesichert, wenn der Verbleib der abgebrannten Brennelemente für 6 Jahre im Voraus gesichert ist. Das heißt, ich brauche nur einen Zwischenlagervertrag zu haben und dann gilt rechtlich die Entsorgung als gesichert. Auf der Basis kann ich natürlich immer weiter das Problem verschieben, aber tatsächlich gesichert, gelöst das Problem ist nicht. Und man muss auch dazu sagen, es ist nicht lösbar. Also man muss anerkennen, es ist dann ein Problem geschaffen worden, was man nicht wirklich lösen kann. Und das muss auch Auswirkungen dann darauf haben, wie man später mit zum Beispiel mit Standorten oder Regionen umgeht, die dieses Problem dann irgendwie handeln müssen.
Aber jetzt nochmal zurück zu der Suche nach einer Lösung für dieses Problem. Wenn wir das Wort Endlager nicht mehr benutzen wollen, was ist denn jetzt notwendig? Was muss man machen und was muss man bleiben lassen?
Also da reden wir jetzt sozusagen über die fachlich-methodische methodische Seite. Und ich meine, das, was uns die Asse gelehrt hat, ist, diese Prognosen über Sicherheit sind nicht belastbar. Das heißt, dass man früher gesagt hat, man packt es einfach in die Erde, da ist es dann so sicher, dass es nie wieder rauskommt. Das funktioniert nicht. Wir haben aus der Asse-Diskussion so zwei Kriterien entwickelt, die uns entscheidend erscheinen, die aber kein technisches Konzept sind. Nämlich, dass es einmal, es muss kontrollierbar sein, was in einem Endlager passiert. Zweitens, das, was man da sozusagen installiert hat, muss, wenn man merkt, dass die eigenen Annahmen falsch waren, revidierbar sein. Also kontrollierbar und revidierbar. Das ist nicht ein bestimmtes Konzept von Rückholung, Tiefenlagerung, Oberflächenlagerung, sondern daran muss sich jedes System, jedes Konzept, das man entwickelt, messen lassen, dass es kontrollierbar ist und gegebenenfalls revidierbar. Wobei, ich will noch auf einen Aspekt vielleicht hinweisen. Also wir haben, es gibt eine, also gerade weil jetzt bei der Endlagersuche dann so mit von demokratischen Verfahren die Rede ist und so weiter. Wir haben einen Zielkonflikt, dass ich natürlich in der Diskussion vorab ganz viel diskutieren kann, ganz demokratisch jeder seine Meinung kann. Ich habe aber am Ende ein formales Genehmigungsverfahren und dann wird ein Endlager genehmigt. Und wir sind heute noch in einer Situation, wo natürlich der Staat kein unsicheres Lager genehmigen dürfte. Also er muss immer sagen, was ich genehmige, ist sicher. Und das führt aber zu der völlig absurden Konsequenz, dass, obwohl jeder weiß, diese Sicherheit ist gar nicht möglich, dann ein sicheres Endlager genehmigt ist, mit dem Umkehrschluss, wenn ich rechtlich ein sicheres Endlager habe, könnte ich eigentlich auch neuen Atommüll produzieren, könnte ich eigentlich auch Atommüll aus dem Ausland hier aufnehmen. Das ist ja im Augenblick gerade in der Diskussion, EU-weit den Atommüll auch zu verschieben. Und insofern ist jeder Standort, der da in die Diskussion kommt, gut beraten, erstmal Nein zu sagen, bis zu einem Zeitpunkt, wo es da tatsächlich auch sozusagen vom methodischen Ansatz, aber auch von der rechtlichen Stellung eine andere Lösung gibt. Also ich glaube, man wird keinen Standort finden, jemals, wenn man nicht vorher aufhört, Atommüll zu produzieren, dann sehr genau die Mengen und stoffliche Zusammensetzung kennt und den Nachweis führt oder auch vertraglich vereinbart, dass es bei dieser Lagerstätte, wie immer sie nun aussieht, wirklich nur um diese genau beschriebenen Stoffe geht und um keine anderen.
Also Schluss, letztendlich die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit müsste gefordert werden.
Naja, also die natürlich ist das ist sozusagen banalerweise die universell richtige Forderung, aber ich sage es nochmal, vom methodischen Ansatz her ist die Stilllegung, also natürlich sofortige Stilllegung, weil man keine Lösung hat, und dann auf der Basis, also in Deutschland jetzt erstmal, und dann auf der Basis kann man darüber diskutieren, wie mit dem vorhandenen Müll umgegangen wird, aber nicht mit einem offenen Ende.
Die geplante Zone für Wohnexperimente in Riedbach stößt bei den Anwohnern auf Widerstand. Die Berner Stadtregierung will im ländlichen Westen von Bern eine Zone für Wohnexperimente schaffen. Dort sollen die Stadttauben und die Stadtnomaden mit ihren Wohnwagen eine definitive Bleibe haben, nachdem sie nun jahrelang von Provisorium zu Provisorium ziehen mussten. Den Einwohnerinnen und Einwohnern passt diese Idee ganz und gar nicht. Der Leist Oberbottigen als Interessenvertretung der Anwohner lehnt die Errichtung dieser Zone für Wohnexperimente klar ab. Marianne Blaser-Affolter vom Vorstand des Leists.
Ja, erstens einmal, was gibt es über das Wohnen zu experimentieren? Also ich denke, jede Wohnform ist ausexperimentiert. Von dieser Seite her ist schon nur die Idee ein bisschen komisch. Und zweitens, hier leben und arbeiten Landwirte und die können es nicht verstehen, dass ein so gutes Stück Landwirtschaftsland für solche Sachen geopfert wird.
Mit dem Pächter des Landes in Rietbach habe man eine Lösung gefunden, meint hingegen Walter Langenecker, Leiter des Informationsdienstes der Stadt Bern. Die Stadt Bern habe 4 mögliche Standorte geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass Rietbach im Westen von Bern ideal wäre, als definitiver Standort für die Stadtnomaden und Stadttauben, als Zone für alternative Wohnexperimente.
Ja, es gibt ja mittlerweile verschiedene Gruppierungen, die diese Art des Wohnens bevorzugen. In den letzten Jahren war das ja auch ein bisschen ein Politikum. Und für die Stadtregierung stellt eine Wohnzone für Wohnexperimente eine pragmatische Lösung dar, zumal dies die Möglichkeit schafft, dass das Problem dauerhaft geregelt werden kann. Zudem ist der Gemeinderat überzeugt, dass es in einer liberalen, modernen Gesellschaft auch Platz haben muss für Menschen, die unkonventionelle Wohnformen ausprobieren wollen und darum auch der Entscheid, hier einen neuen Anlauf zu wagen.
Der Leist Oberbottigen hat dafür wenig Verständnis. Marianne Blaser-Affolter meint, sie hätten es satt, dass die Stadt Bern alle unliebsamen Zentrumslasten, wie sie es nennt, in den Westen von Bern verlegt.
Die unliebsamen Zentrumslasten, wie vor 2 Jahren die Abfallrecyclinganlage Resag und vor ein paar Jahren die Fahrendensiedlung, weil sie innerhalb vom Stadtperimeter keine Lösung gefunden haben. Das passiert jetzt wieder mit dieser Zone für Wohnexperimente. Und das lehnen wir in aller Form ab.
Ob man die Fahrenden und Stadtnomaden als unliebsame Zentrumslasten bezeichnen kann, sei dahingestellt. Auf jeden Fall fühlen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vom Berner Gemeinderat benachteiligt. Darauf erwidert Walter Langenecker vom Städtischen Informationsdienst.
Was die Benachteiligungen anbelangt oder Vorwurf der Benachteiligungen, so muss man doch sagen, es gibt kein Quartier in der ganzen Stadt Bern, das so viel Grün hat wie Oberbottigen. Das Gebiet ist ja ein einziges, großes, wunderbares Naherholungsgebiet. Von daher kann man nicht sagen, dass hier ein bestimmtes Stadtteil benachteiligt wird.
Zudem würde das Areal ganz in der Nähe der Zivilschutzanlage zu stehen kommen und dort gäbe es keine direkten Anwohner und Anwohnerinnen. Trotzdem formiert sich Widerstand in den umliegenden Gemeinden. Viele verstünden nicht, dass die Stadtnomaden bevorzugt würden und das zulasten der Steuerzahler, meint Marianne Blaser-Affolter.
Also schon nur der Planungskredit von 60.000 Franken ist eine Menge Geld und die Erschließung von Elektrizität und Abwasser, da kommt noch eine rechte Menge dazu. Und zudem geht landwirtschaftlich genutztes Land verloren und das ist auch wieder ein Betrag.
Die Stadt hat für die Realisierung dieser Zone für alternative Wohnexperimente einen Planungskredit von 60.000 Franken beanschlagt. Die Erschließung des Landes werde vergleichsweise wenig kosten.
Was die Kosten anbelangt, ich kann sie jetzt im Moment nicht beziffern, aber sie dürften letztlich eben doch bescheiden sein. Nicht zuletzt deswegen, weil ja in der Nähe die Zivilschutzanlage liegt, sodass man also die notwendige Infrastruktur relativ kostengünstig installieren kann, also die Infrastruktur Wasser, Strom, Abwasser und so weiter.
Das letzte Wort in dieser Sache wird das Berner Stimmvolk haben. Die Vorlage wird jedoch frühestens im Frühling 2013 zur Abstimmung kommen. Im Moment ist das Projekt Zone für Wohnexperimente in der Vernehmlassung.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIPFM. Die einzelnen Beiträge und die Gesamtausgabe findet ihr im Netz unter freie-radios.net oder unter zip-fm.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer neuen Ausgabe von ZIPFM.